Und auch von meiner Seite herzlich willkommen. Es wundert euch vielleicht nicht, auch bei der Deutschen Bahn gibt es noch sehr viele Papierunterlagen, so schön zum Ausdrucken, Stempeln und Abheften, wie bei einer guten deutschen Behörde. Wie man das aber verbessern kann und einige von diesen Unterlagen, in dem Fall geht es um Stellwerkspläne, digitalisieren kann, das wollen wir uns heute in diesem Talk anschauen. Kurz zu mir. Ich bin Laugengebäck, auch bekannt als Laura Rost. Ich habe vor kurzem mein Informatikstudium in Potsdam abgeschlossen und arbeite jetzt als Softwareentwicklerin im Bereich Stellwerksplanung in einem Tochterunternehmen eines großen roten deutschen Eisenbahninfrastrukturunternehmens. Keine Ahnung, welches das ist. Das vielleicht könnt ihr es euch denken, vielleicht auch nicht. Und meine Masterarbeit habe ich zu eben dem Thema hier geschrieben, zu dem dieser Talk ist, nämlich der Digitalisierung von Bestandsplänen für Stellwerke. Ich schätze mal, ihr habt das in letzter Zeit mitbekommen, bei der Deutschen Bahn wird sehr viel gebaut und so einige Strecken auch generalsaniert, also über einen längeren Zeitraum gesperrt und dann alles komplett auf den neuesten Stand gebracht. Bei so einer Generalsanierung werden dann auch häufig die Stellwerke ausgetauscht und neu gebaut. Und um sowas tun zu können, braucht man natürlich erstmal die Pläne von den alten Stellwerken, weil so viel wird sich vom alten zum neuen Stellwerk ja nicht ändern und man will nicht alles nochmal komplett neu machen. Schauen wir uns aber erstmal an, wie funktioniert denn so eine Stellwerksplanung grundsätzlich momentan? Wir haben uns inzwischen schon davon wegbewegt, dass wir alles komplett auf Papier von Hand zeichnen, füllen mit der Signalschablone, die gibt es wirklich, sondern inzwischen benutzt man dafür sogenannte Tools für Computer-Aided Design, abgekürzt CAD. Aus denen kann man dann Dokumente exportieren, oft sind das PDFs, zum Beispiel von Lageplänen. Und es gibt aber auch Tabellen, die dann als Excel-Datei gespeichert werden. Natürlich nicht im modernen XLSX-Format, sondern schön als XLS-Binärdatei. Also kommt häufiger vor, als man denkt, dass das so ist. Problem dabei ist natürlich, es ist keine wirkliche maschinelle Weiterverarbeitung möglich. Vor allem bei Daten, die als PDF vorliegen. Deshalb muss man in so einem Planungsprozess dann zwischen verschiedenen Schritten sehr häufig Dinge abzeichnen und abtippen und Sachen, die man schon mal gemacht hat, quasi nochmal machen. Das ist sehr zeitintensiv und fehleranfällig. Und das ist dann irgendwann auch mal der Deutschen Bahn aufgefallen und sie hat sich gesagt, wir sollten mal ein entsprechendes Datenformat entwickeln, um das Ganze digital darstellen zu können. Und es wurde dann ein domänenspezifisch auf die Bahn angepasst, strukturiertes und auch redundanzfreies Datenformat entwickelt. Das nennt sich PlanPro und basiert auf XML. Und das wollen wir dann später dann Pläne konvertieren können. Jetzt schauen wir uns aber erstmal an. Wie kommen wir denn so an Bestandsplanunterlagen und wie sehen die eigentlich aus? Erste Möglichkeit, um an Bestandsplanunterlagen zu kommen, wir gehen einfach direkt ins Stellwerk und fragen den Fahrdienstleiter und der hält uns dann einen sehr dicken Ordner hin, wo die ganzen Pläne ausgedruckt drin sind. Das ist aber vielleicht nicht ganz so toll, wenn wir da digitalisieren wollen und erst alles einscannen müssen. Deshalb gibt es was viel Tolleres, nämlich das DVS-IZ-Plan. Wofür die Abkürzung steht, weiß ich gar nicht mehr. Das wäre auch eine gute Frage für das Bahn-Jeopardy gestern gewesen. Jedenfalls, das IZ-Plan beschäftigt sich damit, betreibt eine Datenbank, eine SAP-Datenbank, in der dann eben solche Bestandspläne für alle möglichen Stellwerke, die es in Deutschland gibt, gespeichert werden. Und die geben uns dann Pläne, die so aussehen wie diese hier. Links sehen wir einen schematischen Übersichtsplan. In dem kann man erkennen, wo die Gleise in einem Bahnhof verlaufen, wie sie durch Weichen miteinander verknüpft sind, welche Signale, Achszähler und weitere Elemente es da in so einem Bahnhof gibt. Und auf der anderen Seite rechts haben wir eine Tabelle. In dem Fall ist das die sogenannte Signaltabelle 1. In der sind dann für die einzelnen Signale ihre Eigenschaften, zum Beispiel welche Signalbegriffe können sie zeigen, sind dort aufgeführt. Da haben wir dann Spalten, in denen dann die einzelnen Signale dargestellt werden, und in den Zeilen ist dann jeweils eine entsprechende Eigenschaft von dem Signal dann näher beschrieben. Wie gesagt, das Problem ist, solche Bestandspläne existieren bisher vor allem auf Papier oder als gescanntes PDF. Wenn man Glück hat, die Tabelle als Excel-Datei. Und das Problem bei dem Ganzen ist aber, das ist sehr schlecht für die digitale Planung mit Plan Pro nutzbar. Was man momentan macht, ist, wie es Professor Maschek aus Dresden so schön formuliert hat, eine Digitalisierung durch die optomanuelle Schnittstelle. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, was das heißt. Das heißt so viel wie auf den Plan schauen und abtippen. Das bedeutet natürlich einen ähnlichen Aufwand wie bei einer kompletten Neuplanung und bindet vor allem die wertvolle Arbeitskraft der sehr spezialisierten FachplanerInnen, von denen es eh schon viel zu wenige gibt, um die ganzen Stellwerke, die modernisiert werden und neu gebaut werden müssen, um die zu planen. Deshalb müssen wir uns dringend mit der Frage beschäftigen, wie gut lässt sich denn dieser Prozess automatisieren? Um das dann machen zu können, schauen wir uns erstmal ein paar Grundlagen an, denn ich möchte euch natürlich die ganzen Fachbegriffe und Abkürzungen vorher ein bisschen erklären, weil sonst sieht das aus wie hier. Ich erzähle euch einfach irgendwas Komisches über Eisenbahn und ihr versteht nichts, weil ich viel zu viele Fachbegriffe verwende. Und das wollen wir ja nicht. Deshalb schauen wir uns mal an, wie ist das PlanPro-Format denn überhaupt dann tatsächlich aufgebaut. PlanPro benutzt ein graphenbasiertes Knoten- und Kantenmodell, um die Topologie, also wie verschiedene Elemente im Stellwerk durch Gleise und Weichen verknüpft sind, darzustellen. Das sehen wir hier rechts mal an einem Beispiel. Da haben wir eine sehr einfache Infrastruktur mit drei Prellböcken und einer Weiche in der Mitte, die die drei verbindet. Und wenn wir das mal ins PlanPro-Datenformat transformieren, dann werden die Prellböcke und die Weiche werden dann zu Knoten und die sind dann durch die Kanten, die Gleise symbolisieren, miteinander verbunden. Jetzt bringt uns natürlich die beste Topologie nichts, wenn wir nicht wissen, wo ist das denn, dieser Punkt in der echten Welt. Deshalb können wir die Knoten im PlanPro und auch beliebige Zwischenpunkte auf den Kanten können wir geografisch verorten. Dann wissen wir auch, wo steht denn jetzt hier das Signal, das wir da gerade betrachten. Um die Leitungssicherungstechnik, also Signale und so weiter zu beschreiben, wird im PlanPro dann, wie gesagt, der Standort gespeichert, aber auch Eigenschaften zur Konstruktion, also welchen Signalmast verwendet so ein Signal zum Beispiel, dann auch die Logik, also welcher Signalbegriff kann ein Signal anzeigen, welche Signalbegriffe zeigt es für welche Fahrstraße an und so weiter. Wir haben eben schon mal so ein paar Bestandsplanunterlagen gesehen, aber es gibt noch ein paar mehr. Und zwar gibt es zuerst mal maßstäbliche Bestandsplanunterlagen, die halt eben die Geografie, wo liegt etwas genau, darstellen. Das sind dann zum Beispiel sicherungstechnische Lagepläne. Andererseits haben wir auch unmaßstäbliche, die dann die Topologie darstellen. Das ist in dem Fall der schematische Übersichtsplan, den ich vorhin gezeigt hatte. Und last but not least die übrigen Pläne, wie die Tabellen, die dann eher die Stellwerkslogik darstellen. Und obwohl die übrige heißen, sind die im Prinzip die wichtigsten Pläne, weil die stellen Eigenschaften dar, die man nicht einfach mal, wenn man mit einem Zug über die Strecke fährt, die man dann nicht einfach so dann sehen kann, da ist ein Signal, Das kann man ja sehen, aber welche Signalbegriffe zeigt das Signal wann, das kann man nur aus solchen Tabellen entnehmen. Und deshalb sind die eben sehr, sehr wichtig. Wenn wir jetzt so einen Plan digitalisieren wollen, bringen uns vor allem die Topologie und die Logik was. Für die Geografie gibt es nämlich bei der DB schon sehr leistungsfähige Geoinformationssysteme, wo dann die Geodaten drin liegen, auf die man dann sehr gut zurückgreifen kann. Deshalb werden wir uns mit den beiden Arten von Plänen vor allem beschäftigen. Bei Plänen sind die Darstellung und die Inhalte zumindest teilweise normiert. So ein Plan hat immer, man sieht das hier links unten, ein Schriftfeld, das Metainformationen enthält. Was für ein Bahnhof ist das, der hier geplant wird? Wer hat den geplant? Wer hat das geprüft? Von welchem Unternehmen, für welches Unternehmen wurde das gemacht? In dem Fall ist das meistens die DB Infrago. Und das Ganze ist auch in einer ISO-Norm spezifiziert, weil das gilt auch für andere technische Zeichnungen, dass da so ein Schriftfeld drin sein soll. Bei den Lage- und Übersichtsplänen hat man für Signale, Weichen, Axele und andere Elemente eine festgelegte Symbolik. Und man hat auch für eben diese Feldelemente wie Signale und Weichen hat man ein Bezeichnungssystem, durch das dann gut nachvollziehbar ist, um was für ein Element es sich handelt. Also zum Beispiel bei einer Weiche beginnt dann die Bezeichnung mit einem W. Das ist aber auch noch zu sagen, so eine Bezeichnung enthält dann am Anfang noch eine sogenannte Kennzahl, um verschiedene Bahnhöfe, die vom gleichen Stellwerk gesteuert werden oder aus der gleichen, vom gleichen Bedienplatz, um die zu unterscheiden. Das heißt, wenn wir dann im Bahnhof mit der Kennzahl 42 eine Weiche 3 haben, dann heißt die 42W3 zum Beispiel. Außerdem spezifiziert und normiert sind die Tabellenarten. Also es ist zum Beispiel festgelegt, es muss eine Signaltabelle und eine Fahrstraßentabelle geben. Und für die einzelnen Tabellen ist der Inhalt festgelegt und der Aufbau, aber der ein bisschen weniger, da hat man sehr viele Freiheiten. Damit deshalb steht da auch hier am Ende der Folie der Satz, zu jeder Regel gibt es Ausnahmen. Denn als Planer kann man sich bei sehr vielen von diesen Dingen, die eigentlich normiert sind, dann doch selbst noch was ausdenken. Und dann halt sagen, ich habe hier irgendeinen Fall, der von den bestehenden Symbolen nicht abgedeckt ist. Dann erfinde ich erstmal mein eigenes Symbol. Oder in der Frühzeit der Stellwerke hat man sich, der elektronischen Stellwerke hat man sich auch noch nicht ganz so sehr an das Bezeichnungssystem gehalten. Und der Aufbau der Tabellen, der ist auch immer sehr, sehr unterschiedlich, je nach Planer. Es haben sich natürlich auch schon so ein paar andere Leute damit beschäftigt, wie kann man so Pläne digitalisieren. Und da möchte ich euch jetzt einen ganz kurzen Überblick drüber geben. Und zwar wurde die Digitalisierung von Bestandsplänen bereits ziemlich früh als Problem erkannt während der Entwicklung von PlanPro. Und Buda hat das 2017 noch einen sehr, sehr manuellen Prozess mit nur ganz geringen automatisierten Anteilen vorgeschlagen, bis man dann erkannt hat, das ist einfach nicht machbar bei der Vielzahl an Stellwerken und Stellwerksplänen, die es in Deutschland gibt. Weshalb dann Maschek 2022 eher auf einen weitgehend automatisierten Prozess gesetzt hat, wo dann die Ergebnisse von dieser automatisierten Digitalisierung durch die FachplanerInnen überprüft werden. Diesen Prozess sehen wir hier auf der rechten Seite. Die Topografiedaten kommen dabei vor allem aus Scans der Bahnanlage mit Sensorsystemen. Da fährt dann quasi ein Zug über die Bahnstrecke und nimmt halt alles, was man dort quasi sehen kann, mit verschiedenen Sensoren auf. Und aus den Gleisgeodaten bekommt man auch noch Informationen für die Topografie, während die Logik halt vor allem aus diesen Tabellen entnommen wird, und zwar mittels KI. Was KI heißt, darüber hat man sich damals noch ausgeschwiegen, aber das werden wir dann gleich sehen. Und diese beiden Datenquellen führt man das zusammen, hat dann ein automatisch erstelltes PlanPro XML und muss es dann halt noch überprüfen. Jetzt wollen wir schauen, was ist diese KI? Also wie digitalisiert man Tabellen? Da hat Xavier Canton im Jahr 2023 hat da eine Python-Bibliothek entwickelt. Es gibt auch ein paar andere Arbeiten in die Richtung, mit der man Tabellen in Bilddateien erkennen kann. Und er nutzt dabei wird die sogenannte Haff-Transformation genutzt, um Linien in dem Bild zu erkennen. In dem Fall sind das halt die Begrenzungslinien von den einzelnen Tabellenzellen, um die auseinanderhalten zu können. Und anschließend kann man dann Optical Character Recognition, OCR, nutzen, um den Tabelleninhalt dann zu extrahieren. Jetzt haben wir dann also eine digitale Tabelle und dann kommt die nächste Arbeit hier ins Spiel, nämlich die beiden Arbeiten von Bader und Stolp, die sich eine Signaltabelle 1 genommen haben, die dann schon digital tatsächlich als Excel-Datei vorlag und daraus dann ein Plan-Pro-Modell für Signale erstellt haben. Und das hat dann auch schon relativ gut funktioniert. Ja. Jetzt wollen wir natürlich aber nicht nur Tabellen digitalisieren, sondern es hat sich im Laufe meiner Arbeit auch herausgestellt, ich hatte damals als Nicht-DB-Mitarbeiterin eher nicht so die Zugriffsmöglichkeiten auf diese Geodaten. Das heißt, ich muss die Topologie, die Gleistopologie muss ich dann halt auch noch selbst digitalisieren. Und deshalb habe ich mir auch noch das Thema angeschaut, wie digitalisiert man, das nennt sich dann technische Zeichnung. Da gibt es so mehrere Arbeiten, wie man Symbole, also zum Beispiel für Signale, mit Convolutional Neural Networks erkennen kann. Die haben meistens auch eine sehr gute Genauigkeit, irgendwie 80% oder so erreichen. Und es gibt auch eine Arbeit von einer Gruppe um Stoichkov, die das speziell für Gleispläne mal gemacht haben und das noch verbessert haben, indem sie gesagt haben, ich unterteile meinen Plan in Regions of Interest und wenn da eine Region irgendwie leer ist oder da einfach nichts Interessantes ist, dann kann ich hier rauslassen und muss mir dann nicht speziell nochmal die Symbole angucken. Zum Thema, wie erkennen wir eine Topologie, gibt es die Arbeit von der Gruppe um Rahul. Die haben eine Linienerkennung durchgeführt, wieder mit Hilfe dieser Haff-Transformation. Und das dann mit den Symbolen, die sie gefunden haben, in dem Plan verknüpft, indem sie geschaut haben, welches Symbol ist denn am nächsten an einem Ende von dieser Linie und dann wissen wir, welche Symbole von der Linie verbunden werden. Mit diesen ganzen verwandten Arbeiten im Hinterkopf habe ich mir überlegt, wie kann denn so ein Verfahren zur Digitalisierung aussehen? Bitte lasst euch nicht erschlagen von diesem bisschen kompliziert aussehenden Diagramm. Es gibt da drei wesentliche Bestandteile, die wichtig sind. Und zwar zum einen ganz oben die Erstellung von einem Topologiegraphen aus den Linien, den Gleisen, die man im Plan erkennen kann. Dann in der Mitte die Erkennung von Symbolen, um die Signalstandorte zu finden. Und unten dann die Digitalisierung von den Tabellen, um da die Logikinformationen rauszuholen. Ich habe mich vor allem mit der Topologieerkennung und der Tabellendigitalisierung in meiner Arbeit dann vertieft beschäftigt. Und dann schauen wir uns erstmal die Topologieerkennung an. Wie kann man das denn machen? Wie erstellen wir also so einen Topologiegraphen? Und zwar können wir für die Linienerkennung wieder diese Haff-Transformation nutzen und finden dann alle Linien. Manche davon korrespondieren tatsächlich zu Gleisen, manche kommen auch durch andere Elemente im Plan zustande. Das sehen wir gleich noch. Und diese Linien, die wir erkannt haben, wollen wir in ein Knotenkantenmodell überführen, weil das ja genau das ist, mit dem Plan Pro arbeitet. Um das tun zu können, ist noch eine Sache wichtig. Wie man hier oben rechts vielleicht ganz gut sehen kann, überlappen sich diese Linien teilweise, so, dass sie sich halt dann an einem Punkt, wo sie sich kreuzen, dass sie halt nicht da enden, sondern halt einfach quasi durchgängig sind. Da kann man sie natürlich vielleicht zusammenfügen, wenn man dann keinen Knoten, keinen Endpunkt an diesem Kreuzungspunkt hat. Deshalb müssen wir sie iterativ in kreuzungsfreie Abschnitte unterteilen. Also immer zwei Linien, für zwei Linien schauen, haben die einen Kreuzungspunkt, dann an diesem Kreuzungspunkt quasi auseinanderschneiden. Und das kann man dann immer so weitermachen, bis dann alle kreuzungsfrei sind. Und dann kann man die schön zu einem Graphen zusammenfügen. Der sieht dann ungefähr so aus, wie man das da rechts unten sehen kann. Das ist natürlich jetzt nicht so in der Form, wie es tatsächlich im Gleisplan ist, gelayoutet. Deshalb sieht das eher nicht so nach einem Gleisplan aus. Und ein Problem haben wir in dem Fall aber noch, denn an so einem Knoten, also an einer Weiche entspricht, können die Linienendpunkte von den verschiedenen erkannten Linien so ganz leicht voneinander abweichen, dass sie sich dann halt nicht da treffen. Deshalb müssen wir sagen, ein Knoten besteht dann aus allen Punkten, die sich innerhalb eines festgelegten Radiuses voneinander befinden, und die fügen wir dann zusammen. Ganz so einfach ist es nicht, denn die Haft-Transformation erkennt auch so einige überflüssige Linien. Deshalb müssen wir uns überlegen, müssen wir uns Heuristiken überlegen, um diese Linien zu entfernen, die gar nicht tatsächlich Gleise im Gleisplan sind. Was wir da zunächst mal machen können, ist, wir wissen, in einem Gleisplan verlaufen Gleise nur parallel zur X-Achse, also im 0-Grad-Winkel dann, oder genau diagonal, also im 45-Grad-Winkel. Es gibt auch so ein paar Gleispläne, da ist das nicht ganz so, aber in den allermeisten ist das wirklich der Fall. Deshalb können wir halt diese Winkel einschränken und damit sehr viele Linien, die uns nichts bringen, dann halt einfach entfernen. An Signalsymbolen kommt es dann häufiger mal vor, dass da viele sehr parallel verlaufende Linien erkannt werden, weil er ja dann irgendwie eine sehr große schwarze Fläche ist. Und um das rauszukriegen, um das zu entfernen, kann man dann halt sagen, die schmeißen wir auch raus. Was man dann in der Mitte noch ganz schön sehen kann, es gibt auch manchmal so kurz im Nichts endende Linien. Zum Beispiel da wurde so eine Bezeichnung, da ist so eine Zahl, wurde dann irgendwie als Linie erkannt quasi, obwohl da eigentlich keine ist. Das heißt, solche kurzen, nicht endenden Linien kann man meistens auch ganz, ganz gut einfach rausschmeißen. Und schließlich als letzte Heuristik, wir erkennen auch häufiger mal dann im Schriftfeld Linien, weil da sind ja auch Linien. Die sind aber auch keine Gleise, das heißt, wir wollen sie auch nicht in unserem Graphen haben. Dann können wir sagen, aus graphentheoretischer Sicht ist der Gleisplan vermutlich die größte Zusammenhangskomponente, also die größte Teilmenge von einem Graphen, wo jeder Knoten von jedem anderen erreichbar ist. Und dadurch fliegen dann so nicht miteinander verbundene Linien, wie das im Schriftfeld der Fall ist, wo dann nur, wie man hier rechts sieht, nur so einzelne waagerechte Linien erkannt werden. Dadurch fliegen die dann auch raus. Und wir haben dann eigentlich was, womit wir ganz gut weiterarbeiten können und wo dann sehr wahrscheinlich fast nur noch der Gleisplan dann in den Linien enthalten ist. Ein paar Schwierigkeiten gibt es dabei dann trotzdem noch. Und zwar kommt es auch öfter mal vor in so einem Plan, dass da Unterbrechungen im Gleis sind. Zum Beispiel hier links oben sieht man, da sind dann Ziffern drin, die die Gleisbezeichnungen darstellen. Oder wir haben solche Pfeile, die darstellen, durch dieses Gleis verläuft jetzt eine Fahrstraße verlaufen. Und damit müssen wir halt umgehen können. Also wir müssen halt sagen, wenn das Gleis mal kurz unterbrochen ist, dann ist das nicht weiter schlimm, dann erkennen wir es trotzdem als durchgehende Linie. Können wir unsere Algorithmen so konfigurieren. Andererseits haben wir aber auch, das sieht man dann hier links unten, haben wir sogenannte Strichpunktlinien im Plan, also quasi gestrichelte Linien, die dann in dem Fall stellen, die einen Nahbedienbereich, der dann durch einen Rangierer zum Beispiel bedient werden kann. Sowas stellen die da. Da haben wir jetzt das Problem, wir haben gesagt, wir wollen auch Linien mit Unterbrechungen als durchgehende Linien erkennen. Also erkennen wir auch die Grenzen von diesem Nahbedienbereich als Gleise. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie so die Balance zwischen den beiden Punkten finden, dass wir da nicht so viel und nicht so wenig erkennen. In so einem Gleisplan kommt es auch öfter mal vor, dass sich Symbole und Gleise einfach überlappen. Das sieht man rechts oben dann. Da haben wir dann Signalsymbole, die sich einfach über die Verbindung zwischen diesen beiden Weichen dann schieben. Was natürlich die Erkennung von so einem Gleis dann schon deutlich beeinträchtigt. Vor allem Menschen ist das doch relativ einfach zu erkennen, dass ein Gleis lang verläuft und dass da ein Signal ist. Aber so algorithmisch wird das dann schon ein bisschen schwierig, da was zu erkennen. Und außerdem bei den Heuristiken, die ich da eben gerade vorgestellt habe, gibt es auch immer mal so Sonderfälle. Zum Beispiel, wir haben eben gesagt, wir gehen davon aus, alle Gleise im Bahnhof sind quasi miteinander verbunden. Man kommt von jedem Gleis zu jedem. Bestes Beispiel dagegen ist die obere Ebene vom Berlin Hauptbahnhof. Falls ihr das schon mal wart, habt ihr vielleicht gesehen, da gibt es insgesamt 4 Gleise, 2 durchgehende Hauptgleise, 2 Streckengleise. Und die haben dann jeweils ein Überholungsgleis. Aber diese beiden Richtungsgleise der Strecke, die sind nicht miteinander verbunden. Das heißt, man kommt nicht unbedingt von jedem Gleis zu jedem Gleis. Das müssen wir dann auch berücksichtigen. Jetzt haben wir uns angeschaut, wie kriegen wir aus so einem schematischen Übersichtsplan, wie kriegen wir da die Gleistopologie raus? Jetzt stellt sich noch die Frage, was machen wir mit den Tabellen? Und zwar müssen wir dazu erstmal den Tabelleninhalt erkennen. Also wir müssen aus so einer Tabelle in einem PDF dann eine digital in Tabellenform müssen daraus digital in Tabellenform vorliegende Daten machen. Um die Tabellenstruktur zu erkennen, können wir, das haben wir eben schon mal gesehen, das Verfahren von Canton anwenden, der gesagt hat, wir erkennen die Linien mithilfe dieser Haftransformation und fassen sie dann erstmal zu einzelnen Tabellenzellen zusammen. Und anschließend können wir mithilfe eines Clustering-Algorithmus die einzelnen Tabellenzellen dann zu einer ganzen Tabelle gruppieren. Jetzt fehlt uns aber noch der Inhalt. Da können wir ein Optical Character Recognition anwenden. Das erfolgt dann meist mit Algorithmen aus dem Bereich des maschinellen Lernens. Da gibt es 2 große Bestandteile, die dann meistens auch mit unterschiedlichen Algorithmen, unterschiedlichen Modellen gelöst werden. Und zwar einmal die Detektion, also die Frage, wo befindet sich denn in diesem Bildtext? Und andererseits die Frage der Transkription, also welcher Text befindet sich denn dort? Eine ganz lustige Erkenntnis, die ich während meiner Arbeit dann gemacht habe, die Detektion, die kann man sehr gut, sehr deutlich verbessern, indem man sagt, ich schmeiße jetzt nicht einfach die ganze PDF-Seite in meinen Algorithmus rein, mit Schriftfeld, mit Fußnoten und allem Möglichen, sondern ich schneide wirklich erstmal nur die eigentliche Tabelle daraus aus. Und wie man da unten sehr gut sieht, vorher haben wir halt nur Sachen im Schriftfeld und die Fußnoten erkannt, also Dinge, die uns gar nicht so viel interessieren. Und wenn wir dann aber das zuschneiden, dann erkennen wir plötzlich fast alle Einträge in der Tabelle. Also ist das eine wirklich wichtige Verbesserung, die wir dann auf jeden Fall durchführen sollten. Ich habe leider keine Erklärung gefunden, wie das zustande kommt, aber vielleicht hat ja jemand von euch eine Idee. Auch bei der Erkennung des Tabelleninhalts können natürlich wieder so ein paar Schwierigkeiten auftreten, weil diese Tabellen sind natürlich nicht so schön einfach strukturiert, wie wir uns das vorstellen, sondern es kann zum Beispiel passieren, dass wir sehen das hier links oben, wir haben dann unterstrichene Einträge dann einfach mal. Also da steht dann halt eine 1 unterstrichen, die für das Signalbild KS1 blinkend steht. Also wenn eine Geschwindigkeitsreduzierung an einem Hauptsignal zu erwarten ist. Jetzt stellt sich die Frage, wie erkennen wir denn diese Unterstreichung, vor allem wenn die ein ganz kleines bisschen über der unteren Begrenzungslinie von dieser Tabellenzelle nur liegt. Das kann man ja fast verwechseln. In dem Fall haben wir Glück, weil die Eigenschaft, dass das ein blinkendes Signal KS1 ist, das erkennen wir auch daran, dass da ein Geschwindigkeitsvoranzeiger an dem Signal dran ist. Das ist die Spalte rechts daneben, wo dann in dem Fall eine 4 drin steht. Also es wird eine Geschwindigkeit von 40 km/h am nächsten Signal angekündigt. Und dann wissen wir, das Signal, was wir uns gerade anschauen, das blinkt. Und müssen somit die Unterstreichung nicht erkennen. Die Tabellen, in den Tabellen haben wir es auch oft das Mal, dass da ganz wild irgendwie verschiedene Zellen miteinander vereinigt werden und dann aber auch wieder getrennt werden. Wir sehen es hier rechts oben ganz schön. Da haben wir dann zwei Zeilen, die dann zu einer zusammengefügt werden, um halt dann jeweils eine Weiche darzustellen. Und die dann aber auf der rechten Seite dann auch wieder auseinandergezogen werden, weil wir ja uns dann die linke und die rechte Weichenlage anschauen wollen. Und dooferweise haben wir dann auch nicht mal irgendwie an allen Stellen Begrenzungslinien, wodurch wir das irgendwie gut erkennen können, sondern das ist halt einfach dann da richtig schwierig zu erkennen, was gehört jetzt miteinander zusammen. In manchen Tabellen haben wir auch das Problem, dass der Text einfach mal um 90 Grad gedreht ist, wenn dann Informationen als Spalten im Tabellenkopf dargestellt werden. Das sieht man hier dann links unten. Das Problem ist, dass solche OCR-Algorithmen meistens nicht so gut mit gedrehtem Text zurechtkommen. Das heißt, um den zu erkennen, müssen wir das Bild einmal um 90 Grad nach rechts drehen und dann irgendwie eine Methode finden, wie wir den Text, den wir da erkannt haben, zu den Tabellenspalten in der originalen Tabelle zuordnen. Und schließlich ein kleines Problem ist der bei vielen Bahnern, glaube ich, bekannte Abkürzungsfimmel. Also, dass auch hier in den Tabellen sehr viele verschiedene bahnspezifische Abkürzungen verwendet werden. Und solche OCR-Algorithmen werden halt meistens auf einem Wörterbuch, haben meistens in irgendeiner Art ein Wörterbuch, sodass sie dann halt vor allem bekannte Wörter gut erkennen können. Und diese bahnspezifischen Abkürzungen, die stehen da eher nicht so drin, werden also auch ein bisschen schlechter erkannt. Jetzt haben wir unsere Tabelle tatsächlich digital, aber auch wieder als Tabelle vorliegen. Jetzt möchten wir daraus tatsächlich mal Daten im Planproformat extrahieren. Da haben wir wieder ein ganz kleines Problem, denn wir hatten vorhin, glaube ich, schon drüber gesprochen, der genauer Aufbau dieser Tabellen, der kann sich zwischen den verschiedenen Plänen stark unterscheiden. Da habe ich ein schönes Beispiel aus der Arbeit von Stolp. Der hat sich nämlich mal drei Signaltabellen von drei verschiedenen Bahnhöfen angeschaut und dann mal angeschaut, welche Einträge, welche Zeilentitel gibt es denn da so und wie sind die angeordnet. Und da sieht man, das sieht bei allen dreien komplett unterschiedlich aus. Mal gibt es mehr, mal gibt es weniger Einträge, die sind auch nicht unbedingt in der gleichen Reihenfolge. Das heißt, wir können nicht einfach sagen, diese Information, die wir suchen, die steht jetzt in Zeile 4 von unserer Tabelle, sondern wir müssen halt wirklich eine Zuordnung vornehmen über die Überschrift von dieser Zeile. Also diesen erkannten Überschriften müssen wir eine Bedeutung zuordnen. Wie ich das für mich gelöst habe, ist, wir haben ja hier auch noch das Problem, dass so ein OCR-Algorithmus durchaus auch mal Fehler macht und dann Wörter nicht ganz richtig erkennt, dass da dann irgendwie einzelne Zeichen falsch sind. Da müssen wir mit umgehen können. Also habe ich mir überlegt, man kann das basierend auf der Levenstein-Distanz, auch also die Editierdistanz bekannt machen. Das heißt, man überlegt sich, wie viele Einfüge, Lösch- oder Ersetzungsoperationen muss ich ausführen, um von einer Zeichenkette zu einer anderen Zeichenkette zu kommen. Also man hat dann ein Maß für die Ähnlichkeit von diesen Zeichenketten und darüber kann man dann ganz kurz sagen, Kannst du sagen, welche Zeichenkette entspricht denn am meisten unserer erwarteten Überschrift, die wir gerade suchen? Und da wird es dann wahrscheinlich stehen. Noch ein kleines Problem bei der Extraktion von diesen Daten, um dann Plan Pro Daten daraus zu generieren, ist, dass manche der in dem Datenmodell notwendigen Angaben nicht einfach direkt in der Tabelle stehen. Zum Beispiel steht da nicht drin, hat die Signalfunktion Einfallsignal oder so. In manchen Fällen kann man sich das dann aus anderen Angaben herleiten. Zum Beispiel die Signalfunktion, die ergibt sich aus der Signalbezeichnung. Da sieht man hier links eine Tabelle, die müsst ihr euch nicht komplett anschauen. Was für uns jetzt mal wichtig ist, dass für Einfallsignale verwenden wir, werden meistens die Buchstaben A, B, C, D, E, F, G, H, J und K verwendet. Ohne das I. Das heißt, wenn ein Signal einen von diesen Buchstaben benutzt, wissen wir, es ist ein Einfallsignal. Ich hatte vorhin schon gesagt, in der Frühzeit der elektronischen Stellwerke hat man sich bei der Planung nicht ganz so daran gehalten. Und deshalb habe ich direkt neben meiner Uni, während ich an der Arbeit geschrieben habe, das Bild hier gemacht. Man kann es vielleicht nicht ganz so gut erkennen, aber das linke Signal heißt I7. Wir hatten gerade gesehen, ein Einfallsignal. Die Bezeichnung I für ein Einfallsignal wurde explizit ausgeschlossen, weil ja die Verwechslungsgefahr zu einem J bestehen würde. Aber hier hat man dann trotzdem ein I verwendet. Jetzt könnten wir schlussfolgern, das ist vielleicht ein Einfallsignal, aber genau wissen wir es nicht. Und mit solchen Abweichungen von der Bezeichnungskonvention müssen wir halt auch erstmal umgehen können. Ein weiteres lustiges Problem will ich euch noch zeigen, dass in dem Schritt auftritt. Und dazu müssen wir erstmal einen kleinen Exkurs machen, nämlich dazu, was bedeuten die Begriffe DS301 und DV301. Dazu habe ich mir aus dem Signalbuch, also einer Richtlinie der Deutschen Bahn, diesen kleinen Ausschnitt mitgebracht, der sagt, soweit in dieser Richtlinie einzelne Bestimmungen nur in den Bundesländern Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin, Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen angewendet werden, ist bei der Bestimmung in der Abschnittsüberschrift oder im Richtlinientitel der Vermerk DV301 angebracht. Wieso steht denn jetzt sowas im Signalbuch? Vielleicht könnt ihr es von euch von denken, es hängt mit dem Bild da rechts zusammen, mit dem Mauerfall bzw. mit der Wiedervereinigung. Denn vor der Wiedervereinigung hatten wir ja in Deutschland zwei Staaten, die Bundesrepublik und die DDR. Die hatten natürlich zwei getrennte Staatsbahnen. In der Bundesrepublik die Deutsche Bundesbahn, in der DDR die Deutsche Reichsbahn. Und die haben auch für ihre Richtlinien dann jeweils unterschiedliche Bezeichnungen benutzt. Bei der Bundesbahn war das dann die Druckschrift, also die Druckschrift 301 ist das dann das Signalbuch, während es bei der Reichsbahn dann eine Dienstvorschrift war. Und deshalb benutzt man heutzutage dann die Begriffe DS301 und DV301, um zwischen den unterschiedlichen Signalbüchern, die in West- und in Ostdeutschland gelten, zu unterscheiden. Denn es gibt immer noch einzelne Signale, die andere Bezeichnungen oder andere Bedeutungen haben oder anders heißen, je nachdem, ob man in West- oder in Ostdeutschland ist. Ja, das ist auch noch 36 Jahre nach der Wiedervereinigung so, aber wir bewegen uns langsam in die richtige Richtung, dass diese Unterscheidung dann irgendwann vielleicht mal entfallen kann. Wie interessiert uns das jetzt für die Digitalisierung von diesen Plänen? Wir haben jetzt nämlich ein Problem, weil Tabelleneinträge können uneindeutig sein, sodass man zusätzliche Informationen zur Interpretation braucht. In dem Fall befinden wir uns in Westdeutschland oder befinden wir uns in Ostdeutschland? Sonst wissen wir nicht, was der Tabelleneintrag bedeutet. Gutes Beispiel dafür ist, es gibt sogenannte Mastschilder an Signalen, die geben an, unter welchen Bedingungen ein Zug an so einem halt zeigenden Signal vorbeifahren darf. Da gibt es die hier rechts Arten von Mastschildern, die an Signalen auftreten können. Und bei sogenannten Sperrsignalen, also solche, die vor allem für Rangierfahrten wichtig sind, werden in Westdeutschland im sogenannten DS-Gebiet dann werden weiß-rot-weiße Mastschilder verwendet, also das, was man hier ganz links sieht als erstes. Im DV-Gebiet in Ostdeutschland werden dagegen weiße Mastschilder mit zwei schwarzen Punkten, also das, was man als drittes von links sieht, verwendet. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, jetzt steht in unserer Tabelle, das Signal hat ein Mastschild, abgekürzt SP, das steht für Sperrsignal. Was ist denn jetzt ein Mastschild-Sperrsignal? Ist das weiß-rot-weiß im Westen oder ist das weiß mit zwei schwarzen Punkten im Osten? Da brauchen wir eben diese zusätzliche Eingabe. Und ich finde das schon ganz lustig, dass das auch nach so viel der Zeit noch so viel Bedeutung hat, ob man jetzt im Westen oder im Osten ist und sei es halt nur für die Signale. Damit bin ich auch schon fast am Ende angekommen. Ich möchte noch einmal ganz kurz zusammenfassen, was wir heute in diesem Talk gesehen haben. Ich habe in der Masterarbeit ein Verfahren inklusive einer prototypischen Implementierung entwickelt, um Planunterlagen von Stellwerken zu digitalisieren und mich dabei vor allem damit beschäftigt, wie kann man die Gleistopologie erkennen und wie kann man die Texte, die in den Tabellen stehen, erkennen. Weniger damit, wie kann man jetzt Signalsymbole erkennen. Das wäre aber ein Thema, das man zukünftig auch sich mal anschauen müsste. Und was ich vor allem gemacht habe, ist konkrete Herausforderungen für dieses Verfahren, das ich da entwickelt habe, zu identifizieren. Die stammen vor allem daraus, dass solche Pläne eben überhaupt nicht auf die maschinelle Erkennbarkeit ausgelegt sind. Ist klar, die wurden die meiste Zeit wirklich nur von Menschen angeschaut und dann abgetippt oder eben auch nicht abgetippt. Deshalb hat man solche Probleme, dass dann im Übersichtsplan solche unterbrochenen Linien auftreten oder dass sehr viele Linien und viele Symbole auf engem Raum dann dort sind oder in den Tabellen Probleme mit diesen ungewöhnlichen Formatierungen oder dass Abkürzungen statt Wörter verwendet werden. Was halt dann alles so ein paar Herausforderungen darstellen, wo man sich auch noch anschauen müsste, wie man die am besten lösen kann. Als kleiner Ausblick, wie kann man das, was ich da entwickelt habe, noch verbessern? Man kann natürlich erstmal die genutzten Algorithmen verbessern, zum Beispiel, um so eine Topologie besser erkennen zu können und die Größenverhältnisse da besser einschätzen zu können, kann man sagen, man verwendet ein Kalibrierungsbild, was man mit dem Plan mitscannt und dann weiß, dieser Abschnitt ist dann irgendwie so lang. Und dann kann man das besser einschätzen. Während es für die Tabellen sinnvoll wäre, um halt nicht diese Fehler beim OCR zu haben, dass irgendwelche Wörter komplett falsch erkannt werden, dass man mehrere OCR-Modelle dafür kombiniert. Außerdem wollen wir natürlich diese Parsing-Verfahren, also von Tabelle zu PlanPro, die wollen wir nicht unbedingt für jede Tabelle komplett manuell entwickeln, dass wir uns dann für jeden Eintrag einzelne Gedanken machen müssen, wie machen wir daraus PlanPro. Und was dabei helfen kann, ist etwas, was der PlanPro-Arbeitskreis Agathe gemacht hat. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, wofür steht Agathe? Natürlich für Ausgabeformate. Klar, bei der Bahn muss man alles mit Frauennamen benennen, auch wenn es gar keinen Sinn ergibt. Jedenfalls hat dieser PlanPro-Arbeitskreis formale Inhaltsbeschreibung entwickelt. Wie kommt man von einer PlanPro-Datei zu einer von diesen Tabellen, die ja dann immer noch als Ausgabeformate verwendet werden. Und was wir machen, ist ja genau der umgekehrte Schritt. Wie kommen wir von einer Tabelle zu einer PlanPro-Datei? Und dann kann man vielleicht diese Inhaltsbeschreibung einfach auf eine gewisse Art und Weise umkehren und hat dann vielleicht schon ein ganz gutes Parsing-Verfahren. Außerdem muss man es für die Nutzer natürlich nachvollziehbar machen, wie sicher ist sich denn jetzt so zum Beispiel der OCR-Algorithmus, dass der Text, den er erkannt hat, korrekt ist? Wo muss der Nutzer vielleicht wirklich nochmal nacharbeiten? Und dafür kann man Konfidenzwerte nutzen, die werden von den meisten Machine Learning-Algorithmen quasi automatisch mit ausgegeben und sagen einem dann eben, wie sicher ist sich der Algorithmus denn mit dem, was er da erkannt hat? Und das kann eine wertvolle Information für die Nutzerinnen sein. Und als letzten Punkt muss man sich Gedanken machen, wie integriert man das denn am besten in den Planungsprozess? Also vor allem, welche Bestandteile von so einer Planung sind vielleicht einfach sehr kompliziert, sodass man sie vielleicht automatisch digitalisieren kann? Und andererseits kommen diese Bestandteile aber vielleicht auch gar nicht so häufig vor, sodass man sagen kann, wir lassen die in einem ersten Schritt einfach erstmal raus und sagen, das muss die Planerin dann einfach mal noch manuell machen, was ja dann trotzdem für den Großteil von dem Aufwand, den wir haben, dann eine deutliche Erleichterung bedeutet und nur für diese Spezialfälle dann eben nicht. Jetzt bleibt mir eigentlich nur übrig, zu sagen, dass ich mich auf eure Fragen freue, wenn ihr welche habt. Die könnt ihr mir entweder jetzt gleich stellen oder ich bin auch noch bis morgen auf der GPN. Da könnt ihr mich auch einfach mal ansprechen und fragen. Oder wenn euch nach der GPN noch was einfällt, dann könnt ihr mich unter dem Handle da im Fediverse anschreiben oder per E-Mail über die E-Mail-Adresse, die ihr da gerade seht. Um mit diesem wunderschönen Bild eines Blockkastens von einem mechanischen Stellwerk wäre ich jetzt am Ende angekommen und freue mich dann sehr auf eure Fragen.
Ja, vielen Dank, Laubengebäck, für diesen wirklich sehr interessanten Vortrag. Und oh Gott, da sind schon einige Meldungen. Ich fange jetzt mal hier von vorne an, würde ich vorschlagen.
Jo, vielen Dank für den Vortrag. Meine Frage wäre, hast du dich bei der Digitalisierung von Bestandsunterlagen jetzt nur auf Bestandsunterlagen von ESCWs konzentriert oder auch auf Sachen, die vielleicht weiter zurückreichen, so Relaisstellwerktechnik, vielleicht sogar noch ganz alte Technik?
Das ist auch noch ein guter Punkt. Ich habe mich da jetzt wirklich auf moderne elektronische Stellwerke konzentriert, weil bei so ganz alter Stellwerkstechnik, bei Relaisstellwerken oder mechanischen Stellwerken, da hat man das oft, dass dann die Tabellen irgendwie auf dem schematischen Übersichtsplan einfach drauf gedruckt sind, sodass man die dann natürlich noch schlechter erkennen kann. Oder man hat dann sowas Exotisches wie Verschlusspläne, die halt sagen, wie dann halt verschiedene Hebel und alles Mögliche zusammenwirken müssen, damit dann ein Signal auf Fahrt kommen kann. Und das ist einfach was, das kann das Planprobe-Datenmodell auch, wenn dann, sehr, sehr schlecht abbilden. Auf jeden Fall ist das nicht der Use Case, für den Planprobe entwickelt wurde, sondern bei sowas will man wirklich dann einfach komplett von Grund auf neu planen.
Wie ist es denn in den anderen europäischen Ländern? Wie weit sind die dabei, diese Planungsprozesse zu digitalisieren und haben die da ähnliche Probleme, da irgendwie so Papierzeug einlesen zu müssen?
Ich schätze mal, auch da gibt es ähnliche Probleme. Was ich weiß, es gab mal eine Initiative für ein europäisches Planpro, das nennt sich Uding Startup Red. Das Format wurde aber nach ein, zwei Jahren dann schon wieder eingestellt, weil es dann sich dann doch ein bisschen schwierig erwiesen hat, die ganzen verschiedenen Stellwerksphilosophien, wie so ein Stellwerk aufgebaut ist von den verschiedenen Ländern, halt unter einen Hut zu bringen und in diesem Format dann mit drin zu haben. Und ja, deshalb ist das sowas, was halt noch schwierig bleibt, da das europäisch zu vereinheitlichen.
Hi, mich würde interessieren, ob bei der Topologieerkennung, da hattest du ja einen Plan und drunter einen dazugehörigen Graphen. War das tatsächlich der Graph, der aus diesem Plan erstellt wurde, weil der so anders aussah von der Form?
Nein, das war es nicht. Also erstmal, der Graph hat halt nicht irgendwie die Form, war nicht so gelayoutet, dass sich die Knoten auch dort befinden, wo sie sich auch in dem Gleisbahn befinden. Und andererseits habe ich da, also ich kann da auch nochmal zurückgehen. Andererseits habe ich da nur einen kleinen Ausschnitt genommen, weil ich da eben zeigen wollte, dass mit diesen Kreuzungspunkten manchmal Probleme auftreten können, während das, was man da unten sieht, ist halt wirklich von einem gesamten Gleisplan, was daraus dann für ein Graph entstanden ist. Also das hängt nicht miteinander zusammen.
Ja, danke auch nochmal von mir für den Vortrag. Das klingt nach einem Prozess mit unglaublich wenig Frustrationspotenzial, wo man auf jeden Fall nie am Haare raufen ist.
Es hat sehr Spaß gemacht, ja.
Glaube ich total. Meine Frage wäre so ganz am Anfang, wenn die ganzen Dokumente ja gescannt werden und eingelesen werden, dann kommen da sicherlich ja auch Dateien mit unterschiedlicher Qualität heraus. Hast du versucht, vor dem Einlesen mit den diversen Algorithmen und Erkennungsmöglichkeiten eventuell an dem Ursprungsbild schon so Sachen wie Kontrast oder das mal zu invertieren oder an vielleicht die Ursprungsdatei quasi schon mal so zu verändern, dass sie möglichst gut funktioniert mit den verwendeten Methoden? Hast du da in der Richtung mal geschaut, was da funktionieren könnte oder nicht?
Ich glaube, bei den Plänen, die ich verwendet hatte, die waren alle relativ guter Qualität, weil ich sie halt, also entweder waren sie halt auch tatsächlich schon digitale PDFs, die digital erstellt wurden, oder ich habe sie halt selbst eingescannt und dann gleich mit ordentlicher Qualität. Das heißt, das wäre was, womit man sich noch beschäftigen müsste.
Die Frage schließt sich jetzt so ein bisschen an. Und zwar, hast du auch schon mal oder vorher schon gesehen oder selber versucht, irgendwie mit Machine Learning quasi nochmal am Ursprungsbild Dinge zu verbessern, dass quasi ein Machine Learning Modell weiß, okay, der Plan hat jetzt hier ganz viele Zusatzlinien oder Zusatzsymbole, die irgendwie blöd gemalt sind, aber dann habe ich hinten raus ein technisch gezeichnetes Bild, was quasi wieder aus dem Plan Pro generiert wurde, aber mit den gleichen Positionierungen, und dann hat man dem Machine Learning Modell gesagt, das ist übrigens das gleiche Bild, bitte verbessere mal bitte. Hoffentlich verstehst du, was ich meine.
Ja, ich verstehe so ungefähr. Ist auf jeden Fall was, womit ich mich noch nicht beschäftigt habe, aber klingt interessant als Gedanke.
Ja, hi, auch nochmal danke für den Vortrag. Was ich mal wissen wollte, ist noch eine Stufe weiter vorne. Wie zuverlässig sind denn diese Dokumente? Also ist es da schon vorgekommen, dass man so einen Plan sich angeguckt hat und sich gedacht hat, okay, das, was wir hier vor Ort haben, ist ja was ganz anderes, oder sind die zumindest immer korrekt?
Ja, genau das ist vorgekommen. Das tritt sogar sehr, sehr oft auf. Das ist ja der Grund, wieso man da dann nochmal mit einem Zug über die Bahnstrecke fährt und mit Sensorsystemen dann die Bahnstrecke scannt, um herauszufinden, stehen die Signale denn wirklich da, wo wir vermuten, dass sie stehen laut den Plänen? Weil das ist wirklich nicht immer der Fall. Manchmal wurden halt einfach Änderungen in den Plänen dann nicht eingezeichnet und dann stimmen sie einfach nicht mehr.
Meine Frage schließt ein bisschen an die vorherige an, und zwar, wie sieht's aus, nicht mit Sachen, die im Plan nicht drinstehen, sondern mit zum Beispiel Tippfehler bei der Erstellung des vorherigen Plans oder wo es ja auch letztens mal einen größeren Talk drüber gab, wenn zum Beispiel ein Xerox-Scanner verwendet wurde und dementsprechend Dinge im Plan drinstehen, die valide aussehen, aber inwiefern werden die Werte auch nochmal auf Plausibilität nochmal so gegengecheckt? Ist das ein Prozess, den Planer dann auf jeden Fall bei jedem Schritt auch nochmal hinterher tut?
Ja, also die Idee ist ja, dass ein Planer, also ich kann da mal zu dem ein Bild zurückgehen. Diesem Prozess hier ist ja die Idee, dass die Planer dann wirklich am Ende nochmal alles überprüfen. Stimmt das denn auch? Stimmt das mit den Tabellen überein, die ich da reingegeben habe? Was dann natürlich schon einfacher geht, als jetzt halt alles manuell zu digitalisieren, aber hat schon noch so ein kleines bisschen Zeit braucht. Und da sollte man sowas dann erkennen. Es gibt aber auch es wird auch teilweise an Tools geforscht, die dann so eine Fabro-Datei nehmen und überprüfen, ob da alles dann fachlich korrekt und plausibel ist. Also solche Tools lassen sich dann dafür auch verwenden.
Ich hätte einmal die Frage, du hattest erwähnt, dass manche Pläne zu Teilen digital schon vorliegen und zu Teilen eingescannt. Heißt das, dass du bei digitalen Plänen dann auch vielleicht versuchst, das PDF auseinanderzunehmen oder ist das alles rein optische Erkennung?
Also in dem Fall, in der Arbeit habe ich mich vor allem mit optischer Erkennung mit OCR beschäftigt, aber diese Library, die ich da verwendet habe, bietet auch einfach die Möglichkeit, dass die Texte dann direkt aus dem PDF rauszuholen. Und da hat man natürlich nicht mehr die Probleme, dass da irgendwie irgendwelche Texte falsch erkannt werden, sondern man hat die gleich in guter Qualität da und kann sie dann auch viel einfacher nutzen. Beim neueren Plänen tritt das durchaus häufiger mal auf. Wobei es natürlich auch vorkommen kann, dass man die einmal ausgedruckt hat und dann wieder eingescannt hat und dann so in der Datenbank abgelegt hat. Da kann man es natürlich nicht machen.
Ich hatte auch genau dazu nämlich neulich auch mal so einen Plan in der Hand und habe mir den mal so schön in Affinity in alle Layer zerlegt, die ich dazu finden konnte. Und tatsächlich werden die Symbole tatsächlich einfach als Vektoren eingezeichnet und das nicht als einer, sondern schön gestückelt und auch die Texte teilweise. Also somit haben wir da gar keine zusammenhängenden Symbole, die man erkennen könnte, oder das ist Symbol X, Symbol Y eingebettet, das sind Vektoren, die da irgendwie zusammenhängen. Und das ist, zumindest so wie ich das dann da gesehen habe, auch nicht so gut möglich.
Habt ihr das Einscannen, vermute ich mal, wird dann irgendwelchen Dienstleister oder so ausgelagert haben, habt ihr denen konkrete Vorgaben gemacht, was für Datenformate die liefern müssen, was für Auflösungen und so weiter?
Ich habe die Frage gerade nicht ganz verstanden.
Die ganzen Sachen, die ihr eingescannt habt, ich vermute mal, das werdet ihr an irgendwelche externen Dienstleister ausgelagert haben. Habt ihr denen konkrete Vorgaben gemacht, was die für technische Spezifikationen erfüllen müssen? Zum Beispiel darf kein JPEG sein, sondern es muss immer PNG sein und es muss mindestens eine bestimmte Auflösung sein oder so?
Das haben wir nicht an externe Dienstleister ausgelagert, sondern wir hatten da am Lehrstuhl so ein paar Pläne, die werden halt einfach auf den Scanner, den wir da hatten, gelegt haben. Und also wir haben das jetzt nicht so im großen Stil an vielen verschiedenen Plänen gemacht, sondern vor allem so an ein paar, die wir als Beispiel verfügbar hatten.
Ja, vielen Dank, Laugengebäck. Wir sind leider am Ende unserer Zeit angekommen. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, nehmt bitte alle eure Getränke und euer Essen mit raus. Essen dürft ihr ja gar nicht. Mit raus und denkt ans Trollen. Und noch mal einen großen Applaus für Laugengebäck und diese Einführung in die deutsche Geschichte und die Bahn.